Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle und zur Frage, ob es demnächst Solarstrom auch nachts gibt. Klar, geht nicht, denn wenn die Sonne nicht scheint, können die Photovoltaikanlagen auch keinen Strom produzieren. Aber was wir beobachten, ist den sehr zügigen Ausbau von Batteriespeichern in Deutschland. Das kommt ganz gut voran, aber auch international, sodass das große Dilemma, dass wir den Strom der Photovoltaikanlagen, der tagsüber entsteht, schlecht in die Nachtstunden transportiert bekommen, das scheint jetzt immer realistischer und zwar zu einem vernünftigen Preis. Das wollen wir uns in dieser Folge mal etwas genauer anschauen. Steigen wir ein. Wie kann das funktionieren? Was ist die Idee? Also klar ist, wir brauchen Speicher. Das große Dilemma, der große Vorwurf bei der Energiewende. Wie soll das funktionieren? Also bisher war mal der Vorwurf, ach, der Flatterstrom, despektierlich genannt, aus PV und Wind, der ist ja unvorhersehbar und man weiß nicht so genau, was passiert. Das ist natürlich nicht richtig. Wir wissen sehr genau für die nächsten 24 Stunden, das ist so der entscheidende Zeitraum, wie viel Strom entstehen wird. Und je größer das Netzgebiet ist, was wir betrachten, desto genauer wissen wir auch, was wir erwarten können an elektrischer Energie aus Photovoltaik und Wind. Aber was passiert, wenn wir jetzt zu wenig Strom haben aus PV und Wind, also insbesondere dann nachts oder wenn der Wind nicht weht, die vielbeschworenen Dunkelflauten, das Thema haben wir ja schon vor einiger Zeit mal besprochen. Aber tatsächlich beobachten wir jetzt eine Entwicklung, die wirklich attraktiv ist, dass Batteriespeicher wirtschaftlich interessant werden, um sie zu nutzen für die Überbrückungszeit, dass wir in den Abendstunden Batteriespeicher einsetzen. Noch nicht in Deutschland, das direkt vorweggeschickt. Wir beobachten das insbesondere in Kalifornien. Das gucken wir uns gleich im späteren Verlauf etwas genauer an. Sondern wir steigen erstmal ein, wie die Situation im Moment in Deutschland ist. Also, wie sieht der Stromlastverlauf aus? Tatsächlich haben wir das Problem, dass bundesweit der Strom mittags immer sehr günstig ist, weil wir dann sehr viel Solarstrom im Netz haben. Jetzt Mitte Juni, da haben wir ja, also war bisher kein guter Sommer oder kein guter Frühsommer. Aber dennoch sind wir bei so mittags 35, 36 Gigawatt Solarleistung. Und wenn wir das dann noch kombinieren mit guten Windverhältnissen, dann ist das schon ganz attraktiv. Aber das, was passiert, wenn wir in die Abendstunden gehen oder umgekehrt, wenn wir noch in den Morgenstunden sind? Denn die Stromlast in Deutschland oder in der typischen Industrienation, die beginnt oder die hat nachts ihr Minimum, nur 3 Uhr ungefähr morgens ist so das Minimum. Da sind wir in Deutschland bei rund 40 Gigawatt Last. Jetzt beginnt dann gegen 4 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr geht dann die Stromlastkurve, das heißt der Bedarf an elektrischer Energie steil nach oben, um dann gegen 9 Uhr, ungefähr 9 Uhr, so ein erstes Plateau zu erreichen. Das geht dann bis 60, teilweise über 70 Gigawatt, kommt natürlich auf die Wetterverhältnisse an. Also im Winter haben wir mal eine höhere Last als im Sommer. Jetzt im Sommer sind wir bei etwas über 60 Gigawatt Stromlast. So, aber so schnell steigt die Flanke der Photovoltaikproduktion nicht an. Denn der Wind ist jetzt unabhängig von der Tages- und Nachtzeit, aber insbesondere die Photovoltaik ist ja attraktiv als Energiequelle, weil sie dann den Strom produziert, wenn wir hohe Lasten haben. Und das ist auch das, was wir jetzt in den letzten Tagen und Wochen beobachten, dass die PV-Kurve der Stromlastkurve folgt, also bis dann die Mittagsspitze kommt und dann geht die Last leicht wieder runter, also so ab 2 Uhr, 2:30 geht dann der Strombedarf deutlich runter, ist dann in den Abendstunden so noch so bei 50 Gigawatt, also ist eine fallende Kurve, aber nicht so steil, die Stromproduktionskurve, und wir sind jetzt ja noch ja, eigentlich zur besten Sommerzeit. Also die Sonne steht am höchsten, wir haben die längsten Tage, die kürzesten Nächte. Also perfekte Bedingungen für solare Einstrahlung, aber dennoch schafft es die Photovoltaik nicht, diese Nachmittagsflanke gut abzudecken. Da müssen in Deutschland die fossilen Kraftwerke daran, und das ist das, was wir jetzt im Juni, bleiben wir jetzt mal im Juni 24 beobachten, dass wir dann die Pumpspeicherkraftwerke, auf die wir Zugriff haben in Deutschland, aktivieren. Das heißt also da den Strom wiedergewinnen. Die laden wir tagsüber auf und dann in den Abendstunden entladen wir sie. Und wir nutzen fossile Kraftwerke in Form von Gas und im Moment interessanterweise sogar Braunkohle. Also auch diese Kraftwerke wurden dahingehend weiterentwickelt und optimiert, dass sie in der Lage sind, diese Abendflanke abzufedern. Was natürlich nicht im Sinne der Energiewende ist. Wir wollen ja idealerweise Überschussstrom aus Photovoltaik und Wind zwischenspeichern. Wenn wir Überschuss haben, perspektivisch auch in Richtung Wasserstoffproduktion gehen, also Power to Gas. Aber in der Kurzfrist, das Kurzfristziel sollte es sein, das mit Batteriespeichern zu machen. Dass das geht, beobachten wir im Moment in Kalifornien. Also die Amerikaner haben ja ein komplett anderes, das komplett anderes Wirtschaftssystem ist falsch, aber die sind doch deutlich marktliberaler als wir in Deutschland und in Europa. Das heißt, dort treibt der Preis viel stärker marktwirtschaftliche Entwicklungen. Und was man dort beobachtet, durch den Zubau, dass noch vor 3 Jahren diese Abendflanke, die wir dann haben, wenn die Photovoltaikproduktion zurückgeht, abgedeckt wurde durch fossile Gaskraftwerke in Kalifornien, jetzt aber durch den Zubau durch Batterien abgefangen wird. Und das ist natürlich eine sehr, sehr gute Entwicklung, die wir beobachten. Also das Lastprofil sieht noch ein bisschen anders aus als in Mitteleuropa. Also da haben wir abends noch mal eine höhere Last. Kalifornien ist ja, also wenn man das mal als eigenen Staat sehen würde, in den Vereinigten Staaten, dann gehören ja schon auch zu den größten Nationen mit der größten Wirtschaftskraft. Die Last liegt so zwischen, jetzt in den Sommermonaten, zwischen 20 und 30 Gigawatt. Also sagen wir mal knapp die Hälfte von dem, was wir in Deutschland haben. Also von daher, um das mal einzuordnen, klar, etwas andere klimatische Bedingungen in Kalifornien, wärmer, klar, aber trotzdem mal so zur Einordnung. Und was wir jetzt beobachten, dass wir jetzt diese Abendflanke dadurch abgefedert bekommen in Kalifornien, dass dann Batterien zugeschaltet werden, die entladen werden über die Abendstunden bis in die Nacht hinein, um diesen Strombedarf zu decken. Was ist dabei passiert? Die in Kalifornien wurden in den letzten Jahren massiv Batteriespeicher ausgebaut. Wir waren 2020 bei etwas über 500 Megawatt und sind jetzt 3 Jahre später beim Faktor 10, 5 Gigawatt an installierter Leistung. Und das geht im Moment tatsächlich in der Entwicklung tatsächlich auch weiter. Wir sind jetzt Stand heute, also wenn man sich mal die Daten der kalifornischen Energieversorger oder Netzbetreiber anguckt, stellen wir fest, wir sind jetzt 2024 bei 10 Gigawatt Leistung. Wir müssen aufpassen bei Batterien, wir haben immer 2 Kennzahlen, die wir brauchen, die installierte Leistung und die Speicherkapazität. Aber erstmal zur Leistung, 10 Gigawatt können diese Batterien liefern, um dann diese Abendflanken abzudecken. Das ist schon eine sehr, sehr gute Entwicklung, die wir da beobachten. Und das ist komplett marktgetrieben. Also da ist nichts, was jetzt subventioniert wird. Klar, wir haben die Subventionen, die die Bundesregierung der Vereinigten Staaten, also die beiden Regierungen, in das amerikanische Wirtschaftssystem pumpt. Aber dennoch ist das halt stark marktgetrieben. Das heißt, es rechnet sich in Kalifornien Batteriespeicher zu installieren. Und zwar vor allen Dingen, das ist ganz entscheidend, das sind Utility Scales, also im Englischen Utility Scale, im Deutschen sind das halt Großbatteriespeicher auf Industrieniveau. Das sind also nicht viele, viele kleine, haben die in Kalifornien auch ganz viele kleine. Aber es gibt viele große also zentrale Batteriespeicher, die direkt an den Übertragungsnetzen hängen, um dort Überschussenergie aufzunehmen und sie dann in den Abendstunden abzugeben. Und warum ist das so entscheidend? Das zeigt, dass es geht in einer Industrienation, und in Kalifornien jetzt mal als Bundesstaat kann man sicherlich auch als eigenständige Industrienation ansehen, schafft man es durch entsprechende Marktanreize eine Transformation der Energieversorgung weg von fossil hin zu Wind, Solar und teilweise dann auch noch die Wasserkraft in Verbindung mit Batteriespeichern. Das heißt also, diese große Kritik, die man immer hört, und man sagt, also das wird doch nichts, das kriegen wir auch nicht hin und wir haben sowieso nicht genug Lithium und so weiter und so fort. Das ist natürlich eine berechtigte Kritik, aber es funktioniert. Und woran liegt das? Die Batteriespeicher werden immer günstiger. Wir beobachten das jetzt seit etlichen Jahren, dass die Batteriespeicher tatsächlich mittlerweile also Kosten erreicht haben, die, also wenn wir das jetzt mal umrechnen, pro Kilowattstunde sind wir jetzt so bei ungefähr 140 Dollar oder sogar darunter. Und wenn man noch weiter in die Zukunft prognostiziert, also Bloomberg hat das gemacht, ein Wirtschaftsmagazin, die haben sich das mal angeguckt, in welche Richtung die Entwicklung derzeit gehen, werden wir also bald schon Preise sehen unter 100 Dollar, also bis 2025 schätzt man, dass wir so bei 110 Dollar sind pro Kilowattstunde Kapazität, und Ende des Jahrzehnts, im Jahr 2030, werden wir bei 80 Dollar pro Kilowattstunde liegen. Das ist hochattraktiv. Dazu kommt noch die technologische Weiterentwicklung, dass natürlich die Batterien auch immer effizienter werden, langlebiger werden. Also da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg, um diese Energiewende voranzutreiben. Denn wir brauchen ja Investoren, und auch das ist das, was man beobachtet, dass das Invest in regenerative Energien deutlich zunimmt. Also schon seit 2016 investieren Staaten, Unternehmen mehr in regenerative Energietechnik als in fossile. Und wenn man da noch guckt, in welche Richtung entwickelt sich das, also der Hauptteil, 2024 waren das jetzt 770 Milliarden US-Dollar in Renewables global. Dann haben wir nochmal 450 Milliarden in die Netze und in Speicher. Und was natürlich auch immer noch dazu kommt, was auch ganz entscheidend ist, dass wir nochmal 670 Milliarden US-Dollar in Energieeffizienz investiert haben. Also das heißt, wenn wir zusammenrechnen, 770 Milliarden plus 450 plus 76, das sind so knapp unter 2 Billionen US-Dollar Invest in regenerative Energien. Und dieser Wert steigt in den letzten Jahren, also seit 2020, kontinuierlich an, sicherlich auch getrieben durch Corona, durch die Weltenergiekrise. Und tatsächlich diese Investitionen, wenn man sich die mal anguckt, wie verteilen die sich global? Primär in China. Die USA haben einen großen Anteil, aber auch, und auch das ist, denke ich, erfreulich, die Europäische Union, die 2024 jetzt 450 Milliarden US-Dollar investiert hat in regenerative Energien, in die Netzstabilität, also Netze und Speicher, und in die Energieeffizienz. Also das heißt, das Geld wird auch investiert. Das ist sicherlich nochmal ein Thema, was man dann mit Christian Kamlott mal diskutieren kann, aber das zeigt, der Weg ist gesetzt. Man darf auch nicht vergessen, also es gibt natürlich auch weiterhin Investitionen in fossile Energieträger, insbesondere das LNG, also das Flüssiggas, was wir jetzt ja auch in Deutschland auf dem internationalen Markt kaufen, insbesondere aus den USA. Die sind ja da weltweit vorne, was die Förderung von Erdgas angeht. Das wird dann verflüssigt und dann nach Europa verschifft. Also auch da beobachten wir, dass immer noch ein Zubau an Technik für Flüssiggas, weil das immer noch ein attraktiver Energieträger ist. Und solange wir nicht in der Lage sind, aus dem Überschuss Strom, Photovoltaik und Wind synthetische Gase zu machen, Wasserstoff oder Erdgas, also synthetisches Erdgas, sind wir auf Erdgas weiterhin angewiesen, auf das Fossile. Als, ich will es eigentlich nicht als Brückentechnologie bezeichnen, denn Erdgas im großen Stil nutzen wir seit, ich sag mal, Ende des Zweiten Weltkriegs. Es ist einer der zentralen drei Energieträger neben Kohle und Öl. Und deswegen ist es falsch zu sagen, Erdgas ist eine Brückentechnologie. Ja, wir brauchen sie noch einige Jahre, aber sie hat halt den Vorteil, sie ist deutlich flexibler und nicht ganz so klimaschädlich wie die Verbrennung von Braun- oder Steinkohle. Also von daher, da sind wir eigentlich auf einem guten Weg. Und wie gesagt, wir beobachten, dass wir Investitionen in Batteriespeicher weltweit sehen. Wenn wir den Blick dann nochmal zurück nach Deutschland werfen, was passiert da? Auch da sehen wir einen exponentiellen Anstieg der Batterieleistung, also was ist an Leistung verfügbar und wie groß ist dann die Kapazität. Wir sind jetzt Stand heute, also 2024, bei knapp 10 Gigawatt Leistung. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Das sind halt alle Speicher, sowohl die kleinen als auch die großen. Das sieht schon ganz gut aus. Die Kapazität liegt bei ungefähr 14 Gigawattstunden. Findige Rechner kann sagen, wir haben 14, sagen wir mal, jetzt einfach 15 Gigawattstunden bei 10 Gigawatt Leistung können wir also, nach anderthalb Stunden sind die Batterien alle leer, wenn sie vorher voll wären. So leicht kann man das ja rechnen. Einfach die Energie durch die Leistung und die Kapazität durch die Leistung teilen. Das gibt uns dann die Einheit Zeit, in dem Fall Stunde, also knapp anderthalb Stunden. Also da kommt sofort wieder der erhobene Zeigefinger und sagt, ja, Moment mal. Also das reicht ja nicht. Vollkommen richtig, das reicht auch noch lange nicht. Wir brauchen deutlich mehr Speicher. Auch das hat sich ja, also verschiedene Arbeitsgruppen angesehen. Am einfachsten finde ich eigentlich immer die Daten, die das Fraunhofer ISE zusammengestellt hat. Also wenn man sich da mal die Speicherkapazitäten anguckt, die wir brauchen, um am Ende klimaneutral zu sein, dann müssen wir auf 500, über 500 Gigawattstunden kommen. Also wir sind jetzt gerade bei 15 und müssen bei 500 Gigawattstunden landen. Das schließt stationäre und mobile Batterien ein. Also die Pumpspeicherkraftwerke, da passiert wenig an Ausbau, aber wir werden stationäre Batterien, das ist das, was man entweder im Haushalt im Keller hat, oder alternativ dann große Batterien, die dann direkt an die Netze angeschlossen werden, die von den Netzbetreibern und auch von Energieversorgern oder Privatunternehmen aus dem Energiebereich betrieben werden, um damit dann ein Geschäft zu machen. Und dann haben wir die mobilen Batterien, das sind Autos. Also, dass wir dieses bidirektionale Laden bekommen, auch da müssen wir hin. Das ist aber natürlich noch ein sehr weiter Weg. Also, wenn wir jetzt die Pumpspeicher mal ausblenden, dann sind wir bei 450 Gigawatt an Batteriespeicherleistung. Und wenn wir nur die stationären Batterien angucken, dann wären wir bei knapp 180 Gigawattstunden. Das ist das, was wir brauchen im Jahr 2045. Und wenn man sich den Pfad anguckt, also in dieser Transformationspfadstudie des Fraunhofer ISE, die hatten jetzt für 2024 gesagt 5 Gigawattstunden, da sind wir jetzt schon Faktor 3. Also wir sind fast da, wo wir eigentlich 2025 erst sein wollen. Wir sind auf einem guten Weg. Es muss in dem Tempo aber weitergehen. Das ist ganz entscheidend. Es gibt zahlreiche Projekte, die man jetzt in Deutschland beobachtet, die in große Batteriespeicher investieren. Da sind also namhafte Unternehmen wie Volkswagen zum Beispiel dabei, die jetzt also erkannt haben, dass auch das für Volkswagen ein interessantes Geschäft ist, dort einzusteigen. Also tatsächlich sind viele Batteriespeicher, die in Planung sind. Auch da müssen wir aufpassen. Wir haben die Diskussionen dann gerne auch bei den Kernkraftwerken. Da wird ja auch immer viel angekündigt und wenig realisiert. So wird das bei den Batteriespeichern natürlich auch sein, dass da viele Pläne sind. Da werden dann einige nicht realisiert, aber ich denke, da werden schon viele in die Realisierungsphase übergehen und dann auch umgesetzt. Also wir haben in Sachsen-Anhalt 100 Megawattstunden, Schleswig-Holstein sind 240 geplant und dann sogar einmal, das ist dann halt Großkraftwerke, die man als Standort nutzt, mit 1600 Megawattstunden, 1,6 Gigawattstunden Speicherkapazität. Also das ist hochinteressant, weil wir damit in der Lage sind, diese Netzknotenpunkte, denn man muss ja gucken, wie kriege ich jetzt diesen Strom auch verteilt, wo komme ich ihn her, um ihn zu speichern und wie kann ich dann auch wieder in diesen großen Mengen auch wieder loswerden. Ja, das Entscheidende ist halt, dass man dort die Netze nutzt, die da sind, um dort diese Infrastruktur zu netzen. Also Brockdorf zum Beispiel, da ist ein stillgelegtes Kernkraftwerk. Das ist, also klar, da ist ein dickes Netz. Und also das haben wir Ende 21 haben wir das stillgelegt. Das ist jetzt, also geht jetzt in die Rückbauphase, ist quasi, also Lage ist dann an der Elbmündung oder in Richtung der Elbmündung. 1,5 Gigawatt Leistung hat das Kraftwerk gehabt. Und dort ist halt ein dickes Netz. So, und damit können wir dieses Netz nutzen, wenn wir dort einen großen Batteriespeicher installieren, um damit dann überschüssigen Windstrom in Norddeutschland zwischenzuspeichern, statt, und das ist ja auch immer die Kritik, müssen wir die Windräder abschalten. Nee, stimmt auch nicht, aber auch das passiert auch nicht regelmäßig. Wenn die Netze überlastet sind, wenn wir den Windstrom aus Norddeutschland nicht verteilt bekommen, weil auch da der Netzausbau fehlt. Aber man merkt, man dreht sich zwar immer thematisch im Kreis, aber die Entwicklung geht weiter. Also bevor wir die Windräder abstellen, speichern den Strom einfach in diesen Großbatteriespeichern, um ihn dann abzugeben, wenn wir ihn brauchen, wenn der Dunkelflautephase oder wenn wir halt diese, insbesondere diese abfallenden Flanken haben beim Stromverbrauch oder die Netze halt dann wieder aufnahmefähig sind. Das ist der Weg. Denn was beobachten wir noch? Und das ist im Moment tatsächlich noch so ein Marktproblem, ja, das wir beobachten. Wir haben halt immer noch viele Stunden in Deutschland mit negativen Strompreisen. Also 2023 waren das 300 oder 301 Stunden. Das heißt, also in diesen 300 Stunden im Jahr 23 hatten wir negative Strompreise. Man bekommt als Verbraucher, das kommt jetzt nicht bei den Einzel-Kleinverbrauchern an, sondern das ist dann relevant für große Industrieunternehmen, die den Strom an der Strombörse einkaufen. Wenn die in dem Moment Strom abnehmen, ist das attraktiv, weil ich dafür Geld bekomme. Und ja, also das Problem ist tatsächlich, dass da im Moment der Marktmechanismus noch nicht funktioniert, dass es dann auch für Batteriebetreiber attraktiv ist, in solchen Phasen den Strom zu kaufen. Klar, in dem Moment wäre das sinnvoll, aber es macht halt auch Sinn, den Strom dann zu verkaufen, wenn er teuer ist. So, jetzt kann man sagen, ja, das ist doch eigentlich genau dann der Fall, wenn die Windräder sich nicht drehen und die Sonne nicht scheint. Dann steigt der Strompreis. Ja, vor allem geht er dann rauf. Haben uns ja letztens noch gemeinsam angeguckt, als wir über das Strommarktdesign gesprochen haben. Durch den Merit-Order-Effekt, wenn wir die Gaskraftwerke zuschalten, dann geht der Preis nach oben. Und dann ist es in dem Moment natürlich attraktiv, die Batterien einzusetzen. Das mag dann Strom, also netzdienlich sein. Das kann auch sein, dass es gerade nicht passt, sondern dass man dann sagt, ja gut, dann gebe ich meinen Strom einfach ins Netz, weil ich in dem Moment viel Geld verdiene und nicht netzdienlich bin, sondern da vielleicht sogar in Konkurrenz zu anderen Kraftwerken trete. Das ist halt dann das große Risiko bei Batterienspeichern. Das Gleiche, wenn ich günstig Strom aus dem Ausland einkaufen kann, auch das passiert ja, haben wir schon diskutiert, dass wir jetzt ja eher Strom, also jetzt wieder seit Stromimporteur sind statt Stromexporteur wie viele, viele Jahre. Und aus der Marktsicht ist das natürlich sinnvoll, weil der Strom aus dem Ausland günstiger ist, als ihn mit den heimischen fossilen Kraftwerken zu erzeugen. Das macht ja Sinn, die günstigste Variante zu wählen. Auch da kommt wieder der Krieg, ja, dann haben wir unsere Kernkraftwerke gerne nur abgeschaltet, um dann mit französischen Kernkraftwerken günstigen französischen Kernkraftstrom zu nutzen. Ja, stimmt, natürlich ist so, aber auch das wird sich entwickeln hin zu einem regenerativen Energiesystem. Wir werden da auch weniger auf Kohle setzen, dann aus den Nachbarländern, also aus Polen zum Beispiel. Auch das wird weniger werden. Aber auch das ist die Gefahr bei den Batteriespeichern. Deswegen muss man da ein intelligentes Strommarktdesign haben. Die Batterien dürfen wir natürlich nicht dann laden, wenn wir günstig Strom aus den Nachbarländern einkaufen können und teuer wieder verkaufen können. Das ist aus Marktsicht ist das so sinnvoll, aber das ist nicht netzdienlich, sondern wir müssen den Strom dann einspeichern, wenn wir Überschussstrom haben aus PV und Wind. Und wir müssen den Strom ausspeichern oder wieder ins Netz abgeben, wenn Strom und der Strom aus PV und Wind nicht in ausreichender Menge vorhanden sind. Und bevor wir die fossilen Kraftwerke einschalten, aktivieren wir lieber die Batterien. So, und das, da brauchen wir noch ein Marktdesign, das das attraktiv steuert. Da braucht man Anreizsysteme, dass das funktioniert. Ein Punkt oder ein Weg, haben wir ja besprochen, wäre es halt mehrere Preiszonen zu haben. Wenn man das jetzt ja, jetzt ging das letztens in der Presse nochmal rum, dass Schweden die Koppelkapazität nicht ausbauen will zwischen Deutschland und Schweden, weil der deutsche Strommarkt halt nicht attraktiv ist für Schweden. Auch das sind wieder viele Gründe. Ein Problem ist halt, dass Deutschland halt einen Strompreis hat. Das macht halt für Schweden, die ja nun mal in Skandinavien nördlich von uns sitzen, wenig Sinn, weil wir den Strom aus Schweden nicht nach Süddeutschland transportiert bekommen. Also das rechnet sich nicht, deswegen sind die Schweden da erstmal skeptisch. Auch das wird sich noch ändern, wenn wir entsprechend unseren Strommarkt weiter anpassen werden. Also von daher beobachten wir, dass der Weg geebnet ist. Was man auch noch beobachtet, dass jetzt die Batterietechnologien sich auch weiterentwickeln. Also dominiert wird der Markt natürlich weiterhin von Lithium-Ionen-Batterien, insbesondere in Deutschland. Aber da werden dann künftig auch andere Technologien kommen. Technologien, die jetzt etabliert sind, wie wir sie Redox-Flow-Batterien oder Bleisäure-Batterien, das ist jetzt unwahrscheinlich, dass die jetzt eine große Renaissance erleben werden, sondern das werden dann also auf Natriumbasis zum Beispiel Technologien sein, die man dann einsetzt. Das ist der Weg. Wir werden da auch dann sehr schnelle Entwicklungen beobachten, was die den Wirkungsgrad angeht, was die Zyklenzahl angeht, also wie oft kann ich eine Batterie laden und entladen. Man kennt das jetzt ja vielleicht vom Elektroauto mit dem Lithium-Ionen-Akku, der wird ja normalerweise, lädt man den ja nur bis 80% und dann lädt ihn dann nur bis 20%, weil das einfach die Lebensdauer einer Lithium-Ionen-Batterie deutlich steigert. Das heißt also dieses Laden auf 100%. Auch das sollte man dann einmal in der Woche machen, aber ansonsten ist das nicht nötig und meistens reichen ja auch die 80%. Es sei denn, ich weiß, dass ich eine weitere Strecke fahre, dann kann ich ja dann meinem Auto sagen, dass es die Batterie auf 100% laden soll. Man kennt das auch vom Smartphone, weil durch das sehr, sehr häufige Nutzen altert der Akku dann doch und verliert dann an Kapazität. Das ist bei Lithium-Ionen-Akkus ein kleines Problem, aber trotzdem spürbar, vor allem wenn man die Batterien sehr, sehr intensiv nutzt. Auch da wird sich dann vielleicht nochmal ein Zweitmarkt entwickeln. Also BMW hat das ja mal geplant. Da ist aber nicht so richtig was draus geworden, dass man dann alte Lithium-Ionen-Akkus aus Autos in so einer Kaskade zusammenschaltet und daraus nochmal so einen Großspeicher macht. Aber sobald so die ersten großen Wellen der Elektrofahrzeuge ausgemustert werden und dann halt diese Batterien, die ja immer noch in Ordnung sind, nutzbar sind, wenn man die in so einem modularen System hat, kann man da, glaube ich, ganz gut mitarbeiten. Und dann werden wir auch in Deutschland und perspektivisch auch in Europa beobachten, dass wir in deutlich größere Regionen kommen, was die installierte Ladekapazität angeht, um dann das zu erreichen, was Kalifornien jetzt schon erreicht hat, und zwar innerhalb von 3 Jahren. Das muss man sich eben noch im Hinterkopf behalten. Das ging halt strommarktseitig wahnsinnig schnell, diese Transformation, dass die Kalifornier es geschafft haben, ihre Gaskraftwerke weitestgehend abzuschalten ist falsch, aber zumindest zurückzufahren und damit auch einen großen Schritt in Richtung einer klimaneutraleren Stromversorgung zu machen. Also von daher, die Amerikaner machen es vor und da gibt es halt andere oder deutlich härtere Marktregeln als bei uns in Europa. Wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Also von daher, wenn wir das mal zusammenfassen, wir müssen auf Batterien setzen. Das ist ganz entscheidend. Das ist auch das, was jetzt die Energiemodelle für die Energiewende in Deutschland und Europa alle zeigen. Wir müssen speichern, das ist klar. Wir sind auf einem guten Weg. Wir beobachten jetzt, wie gesagt, ein exponentielles Wachstum. Also von 2022 auf 2023 haben wir die Leistung und auch die Batteriekapazität verdoppelt. So, ob wir das dieses Jahr nochmal schaffen, müssen wir mal schauen. Verdopplung schaffen wir vielleicht nicht ganz, aber warten wir mal ab, was passiert. Das sind vor allem halt die Heimspeicher, die Großspeicher ziehen jetzt langsam nach. Heimspeicher sind jetzt nicht unmittelbar netzdienlich, auch da haben wir schon darüber gesprochen, als wir uns mit den Smart Grids beschäftigt haben, also wie dann die Integration von vielen kleinen Speichern zu einem virtuellen Großspeicher funktionieren kann. Das ist noch Zukunftsmusik. Einfacher für den Netzbetreiber ist es, große Batteriespeicher zu integrieren. Da gibt es viele Ansätze, viele Projekte. Und ich denke, das wird jetzt in den nächsten Monaten und Jahren kommen. Und das ist sehr attraktiv und wird dann auch den Kritikern der Energiewende nochmal Wind aus den Segeln nehmen, weil wir zeigen können, es funktioniert doch. Gebt uns Zeit, macht nicht so eine Hektik, lasst uns in aller Ruhe die Transformation machen, können wir besser steuern und man kann es immer besser machen, aber wir beobachten, dass der Markt reagiert und damit sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. In der nächsten Woche spreche ich mit Christian Kammler darüber, wie moderne Studiengänge aussehen sollten, wie man die Studiengänge attraktiv machen kann für junge Menschen, um dem Fachkräftemangel begegnen zu können. Und in 2 Wochen geht es dann weiter, wieder mal zum Thema Photovoltaik. Wir erleben ja global im Moment einen regelrechten Boom in der Solarbranche. Und das wollen wir uns dann in 2 Wochen etwas genauer ansehen. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge und bis zum nächsten Mal.